HR Info im Gespräch.
Mit Karl Friedrich Stracke, Vorstandsvorsitzender der Adam Opel AG. Wie fahren wir morgen Auto? Dieser Frage ist HR Info in dieser Woche nachgegangen. Wie fahren wir morgen Auto? Diese Frage beschäftigt auch Karl Friedrich Stracke, seit rund einem halben Jahr neuer Opel-Chef. Eine Antwort will Stracke auf der anstehenden IAA präsentieren, den Ampera, ein Elektroauto, auf das Opel große Hoffnungen setzt. Kann Opel mit dem Ampera aus der Krise fahren? Welche Rolle spielen Elektroautos künftig auf unseren Straßen? Und fährt Stracke selbst mit Strom? Karl Friedrich Stracke bei HR Info im Gespräch mit HR Info Moderator Matthias Dächer und HR Info Redakteur Oliver Günther.
Herr Stracke, wir sitzen hier in Ihrem Büro im 5. Stock des Opel-Verwaltungsgebäudes. Und dass man hier bei einem Autofan, nicht nur bei einem Manager, sondern bei einem Fan sitzt, das sieht man sofort, wenn man einen Blick in die Vitrine hinter Ihrem Schreibtisch wirft. Da stehen einige Modelle, Autotypen verschiedenster Art. Karl Friedrich Stracke, können Sie sich noch selber an Ihr erstes Auto erinnern? Nicht an Ihr erstes Automodell, sondern wirklich an Ihr erstes Auto?
Ja, kann ich noch sehr gut, ja. Es war leider kein Opel, sondern ein Fiat-Modell.
Fiat, ja?
Fiat, ein Fiat 128.
Haben Sie an dem selber auch schon rumgeschraubt, rumgebastelt, den selber?
Total, also ich bin ja so eine Art Car-Guy. Ich bin so ein Auto, so ein Autoverrückter.
Car-Guy?
Ja, so ein Car-Guy nenne ich das
okay,
jetzt.
Okay, Car-Guy,
mal.
Ja.
Und von der Seite, ich habe früher immer an meinen Autos rumgeschraubt. Nicht nur an meinem, auch an meiner angehenden zukünftigen Frau damals. Sie hatte einen VW Käfer. Und auch an diesem habe ich gerne rumgeschraubt, insbesondere nach leichteren Bagatellunfällen, die man ja so hat, könnte man ja den Käfer sehr gut dafür verwenden, diesen auch wieder zu operieren. Also ich bin früher habe ich immer so unterm Auto gelegen, im Auto gelegen und geschraubt.
Warum? Was ist das Faszinierende am Auto für
Autos
Sie?
Autos haben mich schon immer fasziniert. Einerseits, weil sie für mich Individualität bedeuten und letztendlich mich damit auch zu verwirklichen und Mobilität letztendlich bedeuten und alles das damit zu tun, was ich ansonsten hätte vielleicht nicht machen können. Aber generell hat mich auch Motorräder fasziniert mich. Also ich fahre im Übrigen auch so eine Harley zu Hause und da habe ich auch richtig Spaß an. Also generell, und das reißt mir auch die Geschwindigkeit. Ich bin auch ein begeisterter Racer, also das sieht man ja auch in meinen Modellen.
Du hast aber die Harley nicht die richtige.
Ja, das ist eine V-Rod. Und auch mit einer V-Rod können Sie ganz gut letztendlich zügig fahren. Die hat ja immerhin 125 PS. Und sehr viel Drehmoment und da können Sie sehr gut auch mit unterwegs sein.
Fahren
das
Sie
ist dieser mit dem Porsche-Motor, ne? Die ist ja mit dem Porsche-Motor konstruiert.
Man merkt schon, Herr Stracke, wenn Sie ins Reden kommen, auch über die Harley, sind kaum zu unterbrechen. Ich wollte eigentlich nur mal nachfragen, ob Sie auch Rennen fahren und ob es tatsächlich die Geschwindigkeit ist, die so, Sie so auch fasziniert am Autofahren.
Ich habe noch keine direkte Rennen gefahren, aber ich teste unsere Autos auf dem Nürburgring, ja. Und fahre die dann, alle OPC-Modelle werden von mir nochmal Probe gefahren auf dem Nürburgring. Also das mache ich schon sehr gerne, ja.
Und wenn Ihr Nachbar kommt und sagt, kannst du mal gucken, ich habe hier ein Problem?
Ja, klar, wenn ich helfen kann, helfe ich. Also das mache ich sehr gerne.
Sie haben ja eine Ingenieurskarriere gemacht, eine Ingenieursausbildung absolviert, aber auch ein betriebswirtschaftliches Studium. Jetzt hier als Opel-Chef müssen Sie ja, denke ich, beides miteinander vereinbaren. Aber so wie Sie das beschreiben, macht Ihnen der Ingenieurteil Ihrer Arbeit mehr Spaß als, ich sag mal, der betriebswirtschaftliche, oder?
Beides macht nun wahrscheinlich Spaß.
Aber eine diplomatische Antwort.
Nein, aber es ist auch tatsächlich so, weil klar, früher war ich natürlich in meinem Ingenieursberuf gefragt. Jetzt in meiner mehr generalistischen Rolle bin ich mehr als Betriebswirt gefragt. Und das macht mir aber genauso Spaß, mich mit dem Markt zu beschäftigen, mit dem Erfolg am Markt, mit der Marke zu beschäftigen. Das macht mir auch einen unglaublichen Spaß. Damit kommt aber das Autofahren nicht zu kurz. Ich nehme also regelmäßig auch an unseren, wie wir das sagen, an Ride-Sessions teil und fahre dann unsere Autos, nehme sie ab, mache Buy-off-Fahrten, also um dieses Produkt letztendlich abzunehmen, also Abnahmefahrten und so weiter und so fort.
Sie waren lange Jahre in Amerika, haben da bei GM gearbeitet. Was hat das für Sie ausgemacht, bei GM in Amerika, im Mutterland zu arbeiten?
Also für mich war es ein ganz tolles Erlebnis, in den USA mal zu arbeiten, wenn man so aus seinem Allerlei hier rauskommt und dann geht man in ein neues Land, lernt neue Menschen, neue Kulturen kennen und ich bin ja sehr aufgeschlossen für neue Kulturen und ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen und das war halt für mich spannend, das war sehr spannend für mich rüber zu gehen und das Ganze zu erleben und dann logischerweise stellt man sich auf diese neuen Kulturen ein, auch in unserem globalen Konzern muss man das natürlich, aber man muss verstehen, andere Kulturen muss man sehr zügig verstehen, muss Verständnis dafür aufbringen, warum, wie reagiert wird und letztendlich muss man sich darauf dann auch ein bisschen anpassen. Man kann nicht immer seine deutsche Mentalität dann so durchsetzen.
Und was
so.
Ist anders an der amerikanischen?
Vieles,
also
vieles.
Man redet ja auch viel Opel, deutsches Unternehmen, ja. GM, die amerikanische Mutter, da gibt es ja auch durchaus Reibereien, aber wie würden Sie das beschreiben, den Unterschied zwischen der deutschen Mentalität und der amerikanischen?
Der Deutsche ist sehr auf Disziplin aus, Genauigkeit, alles richtig zu machen, nicht zu viel zu versprechen. Die deutsche Kultur ist letztendlich sehr direkt auch in der Zusammenarbeit, ja. Das ist im Amerikanischen nicht so. Ja. Man ist nicht so direkt in der Kommunikation, sondern das ist das mehr das Feinfühlige an der Oberfläche. Man deutet das dann an, aber das bedeutet schon im Amerikanischen schon eine klare Botschaft und die versteht man dann auch. Wobei man das hier vielleicht noch gar nicht so empfindet. Ja. Also da gibt es kulturell schon gravierende Unterschiede, die man dann auch, wenn man da eine Weile gelebt hat, durchaus schnell versteht und sich darauf einstellt.
Liegt Ihnen das auch ein bisschen mehr, weil was man, wenn man Sie sprechen hört, fällt einem sofort auf, Sie haben ja so eine amerikanische Sprachfärbung. Man käme so nie auf die Idee, dass Sie in Nordhessen geboren sind. Liegt es auch daran, dass Ihnen diese amerikanische Art vielleicht auch persönlich ein bisschen näher liegt oder vielleicht mehr ans Herz gewachsen ist im Laufe der Jahre?
Ach, das will ich nicht sagen. Ich meine, ich liebe Deutschland, ich liebe meine Heimat und letztendlich, was färbt natürlich ab, wenn Sie so lange in den USA gelebt haben. Das stimmt schon. Aber ich komme mit beiden Kulturen sehr gut klar.
Denken Sie deutsch oder amerikanisch?
Ich denke schon noch der Deutsch, aber amerikanisch eingefärbt.
Was ist das Deutsche an der Denke?
Disziplin. Ich arbeite sehr hart, denke ich, in meinem Job. Geht auch nicht anders. Strategisches Denken, was ich versuche jetzt in den Beruf hineinzubringen. Starkes wirtschaftliches Denken. Das ist natürlich nicht unbedingt auch amerikanisch. Aber ich denke mal, das ist das Deutsche, die Disziplin, irgendwas sich vorzunehmen und dann auch umzusetzen. Und dann auch dazu zu stehen. Und letztendlich keine Entschuldigung gelten zu lassen. Letztendlich dann irgendwas nicht zu erreichen.
Als Sie hier zurückgekommen sind nach Europa, hier nach Rüsselsheim, als Sie hier Vorstandsvorsitzender gekommen sind, das war eine Zeit, als GM hier nicht so, sagen wir mal, ganz gut gelitten war. Mhm. Mussten Sie da vieles kitten, was vielleicht Vorgänger zumindest mal ja nicht so ganz sauber zurückgelassen haben?
Ja, zunächst mal ist es natürlich wichtig, die Verbindungen zwischen Nordamerika und Europa so optimal wie möglich zu gestalten und keine, was sage ich immer, Spannungen aufkommen zu lassen, die nicht nötig sind. Und da hilft es natürlich schon, den Telefonhörer mal in die Hand zu nehmen und drüben anzurufen und das Thema zu erklären. Warum ist denn das jetzt so passiert? Warum steht denn das jetzt so in der Presse? Weil das hilft dann, das Verständnis zu verbessern auf der anderen Seite. Und das habe ich natürlich schon öfters gemacht und das mache ich auch heute noch. Das muss man auch kontinuierlich machen. Das ist also kein Einmaleffekt, nur weil das aus der Situation damals so entstanden ist. Und da sicherlich am Anfang mehr Spannung da waren, ist richtig. Mittlerweile hat sich das geebnet, aber trotzdem müssen Sie im Geschäft ständig diesen Dialog suchen.
Auf der anderen Seite, es gab ja jetzt gerade in den letzten Tagen noch mal so einen Streitfall, sag ich mal. Da ging es um den brasilianischen Markt und da hat die Mutter General Motors gesagt, nein, Opel darf nicht auf dem brasilianischen Markt erscheinen. Da wollen wir unsere Fahrzeuge verkaufen. Haben Sie da auch zum Telefon gegriffen und in Detroit angerufen und gesagt, damit bin ich nicht einverstanden?
Nein, ich bin ja vollkommen damit einverstanden, weil das macht keinen Sinn, in Brasilien die Firma Opel zu verkaufen. Man muss die Historie in Brasilien verstehen. Wir wollen Autos da verkaufen, wo die Marke Opel sich ergänzt mit unseren GM-Marken wie Chevrolet, Buick, Cadillac und so weiter. Und das ist zum Beispiel in Südamerika, in Chile, Argentinien der Fall. Da haben wir eine gute Reputation in Argentinien oder Chile. Opel hat das schon früher verkauft und die Marke ist sehr wohl bekannt und da gibt es eine Historie und da wollen wir auch wieder versuchen, diese Historie zu erfrischen und neue Produkte dazu verkaufen. In Brasilien haben wir immer unsere Technologien und Innovationen dorthin letztendlich exportiert. Und das wurde dann unter Chevrolet dort sehr, sehr erfolgreich verkauft. Und wir haben einen Marktanteil in Brasilien von 20% unter Chevrolet und decken die ganze Produktpalette ab.
Karl Friedrich Stacke, Vorstandsvorsitzender der Adam Opel AG. Zwei Stichworte sind schon gefallen, Ingenieur und USA. Im Jahr 2009 wurden Sie zum Chefentwickler bei General Motors in den USA und Sie waren ganz maßgeblich beteiligt an der Entwicklung eines Fahrzeugs, das jetzt für Opel eine ganz große Rolle spielen soll, nämlich der Opel Ampera. Mhm. Was bedeutet das für Sie ganz persönlich, wenn der Ampera jetzt im November an den Start geht? Ist das für Sie eine Markteinführung wie jede andere oder hängt da noch ein bisschen mehr Herzblut dran?
Also an diesem Auto hängt aus von meiner Sicht ein großes Herzblut meinerseits dran, weil logischerweise ich an der Entwicklung von Beginn an beteiligt war. Das Fahrzeug, das wir vor 4 Jahren aus der Taufe gehoben haben, dann über die ganze Entwicklungszeit habe ich dieses Fahrzeug begleitet und letztendlich dann auch in die Serie gebracht im Werk in Hamtramck in Detroit. Und das macht mich schon sehr stolz und froh, an so einem tollen Produkt, an einem zukunftsweisenden Produkt mitgearbeitet zu haben.
Fahren Sie den Ampera auch privat?
Ja, ich fahre ihn zur Arbeit jeden Tag.
Wie wichtig ist das Auto für den Konzern? Wollen Sie damit das Image aufpolieren? Wollen Sie damit Gewinne erzielen?
Das Ziel ist ganz klar, CO2-freies Fahren zu ermöglichen. Das heißt, die Automobilindustrie muss Alternativen anbieten, was die Antriebskonzepte betrifft, um letztendlich von den fossilen Brennstoffen sich zu entfernen oder konkret zu sagen, letztendlich CO2-frei zu fahren. Und der Ampera bietet dieses Konzept. Der Ampera ist das erste Elektrofahrzeug von einem europäischen Hersteller mit Reichweitenverlängerung, das familientauglich ist, das für den Alltagsbetrieb komplett genügt. Und letztendlich, wenn Sie jeden Tag zur Arbeit damit fahren, reicht diese Batterie mit 80 Kilometer Reichweite komplett aus, um rein elektrisch zu fahren. Und das ist, glaube ich, die Stärke dieses Konzeptes. Wenn Sie dann natürlich dann mal am Wochenende auch mal längere Fahrten vorhaben, können Sie das natürlich auch tun mit dem Reichweitenverlängerer.
Also wir denken, Reichweitenverlängerung muss man vielleicht erklären, das ist dann ein
Verbrennungsmotor, der letztlich dann an Bord anspringt und dann für Strom sorgt, letztendlich um die Batterie dann zu versorgen. Und die Batterie wiederum den Gleichstrommotor, der dann das Fahrzeug antreibt. Wichtig ist, glaube ich, dass dieses Konzept für uns zukunftsweisend ist. Wir wollen größere Stückzahlen dahinter bringen. Wir wollen damit Erfolg am Markt haben. Natürlich wird es auch der Marke helfen, die Reputation der Marke helfen, weil wir eben der erste Automobilhersteller sind, die so dieses Konzept eben anbieten. Wir gehen im November in den Verkauf. Wir haben schon über 6.000 Vorbestellungen für das Auto. Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftragseingang. Und wir sind auch sehr zufrieden, die Akzeptanz dieses Fahrzeug am Markt bisher, beziehungsweise bei den Kunden, die es gefahren haben.
Um mal auf die Probleme, die es beim Ampera vielleicht noch gibt, zu sprechen zu kommen. Ich wohne in der Frankfurter Innenstadt, habe keine Garage, habe kein Eigenheim. Man braucht, um den Ampera zu fahren, eine Stromversorgung, eine Steckdose. Habe ich nicht. Für mich kommt das Auto schlicht und ergreifend nicht in Frage. Und damit kommt es für ganz viele Leute nicht in Frage. Ist das ein Problem für Sie?
Das ist ein bekanntes Thema, was wir auch in der MPE, also in der nationalen Plattform für E-Mobility, angesprochen haben.
Plattform eingerichtet von der Bundesregierung?
Von der Bundesregierung, die Bundesregierung eingerichtet hat. Wir, die Firma Opel, ist da Mitglied und meine Persönlichkeit, also ich unterstütze das natürlich auch. Und wichtig ist jetzt, die Infrastruktur zu schaffen in den Städten, so wie es zum Beispiel in Den Haag oder auch Amsterdam in Holland bereits existiert, um letztendlich dann ein Aufladen des Fahrzeugs für die Kunden zu ermöglichen, die keine Garagen haben, die keine Tiefgaragen haben und so weiter und so fort. Hier ist natürlich auch die Energiewirtschaft angesprochen, um hier alternative Konzepte bereitzustellen und um zu investieren und um dann in den Städten auch Aufladestationen mit den Kommunen oder vorzubereiten und dann aufzubauen.
Zentrale Aufladestationen, ja, oder?
Wir stellen uns vor, dass wir in Shoppingcentern das natürlich machen, überall, wo große Einkaufszentren sind, da könnte man das tun, in größeren Kinos zum Beispiel und natürlich auch in der Stadtmitte, wo letztendlich Tiefgaragen existent sind und so weiter und so fort. Da denke ich, sind solche zentrale Ladestationen relevant.
Heißt aber, dass letztendlich die Politik, also sei es auf Bundesebene oder auf kommunaler Ebene, so eine Infrastruktur schaffen soll.
Das ist korrekt und das ist ja auch geplant mit diesen Aktivitäten, die jetzt über Schaufensterprojekte auch intensiviert werden sollen. Die Bundesregierung plant ja 3 bis 5 Schaufensterprojekte in größeren Ballungszentren einzurichten. Zum Beispiel planen wir auch das Land Hessen zu unterstützen, hier im Raum Frankfurt das zu tun. Also Frankfurt wird da gerade ganz stark mit eingebunden. Also wir sind hier sehr, sehr stark im Dialog mit den Kommunen, mit den Städten, mit den Energiebereitstellern und letztendlich der ganzen Serviceindustrie, um hier eine gute Infrastruktur aufzubauen.
Das heißt, Sie sind zufrieden mit dem, was die Politik da auch...
Ich denke, wir haben gute Ansätze, jetzt wirklich das in die Tat umzusetzen.
Das ist Thema Preis. Der Ampera wird mit knapp 43.000 Euro nicht gerade billig sein. Mhm. Wer ist die Zielgruppe und soll dieses Fahrzeug kaufen? Aus Ihrer Sicht?
Wir haben die 6.000 Kundenbestellungen analysiert. Interessant ist, sind alle soziale Schichten darin vertreten. Komplett neue soziale Schichten, die wir bisher überhaupt noch nicht kannten, sind zu uns gekommen. Das freut uns unwahrscheinlich.
Wer ist das?
Ja, es sind zum Beispiel, diejenigen, die verliebt sind in technische Neuerungen zum Beispiel, die neue Technologien austesten wollen und erproben wollen, die für Nachhaltigkeit eintreten, die für die Umwelt eintreten. Das sind und die logischerweise sind durch alle sozialen Schichten durchgängig, ja, von ganz oben bis ganz unten. Und natürlich ist es, denke ich, für uns insofern interessant, eine neue Kundenklientel hiermit zu erschließen.
Wir haben vorhin schon über auch mögliche Maßnahmen gesprochen, die Politik ergreifen kann, um eben auch die Elektromobilität, die auch politisch gewollt ist, also CO2-freier Autoverkehr, um das zu unterstützen. Könnten Sie sich auch, gerade wenn wir über Kaufpreis reden, da noch stärkere Anreize seitens der Politik vorstellen? Würden Sie sich das wünschen? Zum Beispiel eine finanzielle Förderung für Käufer des Ampera?
Wir haben in der nationalen Plattform eigentlich entschieden, zusammen mit der Bundeskanzlerin, dass wir im Moment in Deutschland keine Subventionen geben wollen. Und das haben wir dann gemeinsam auch getragen, obwohl es da natürlich unterschiedliche Meinungen waren. Und Sie wissen auch, dass es in den europäischen Ländern unterschiedliche Antworten dazu gibt. Zum Beispiel in Frankreich gibt es eine Subvention von ca. 5.000 Euro, um so ein Elektrofahrzeug zu kaufen. In Holland sind die Subventionen 7.000 Euro direkt beim Kauf und dann steuerliche Befreiungen in den nächsten Jahren. Also insofern gibt es unterschiedliche Antworten in den europäischen Ländern. In Deutschland hat man sich zunächst mal entschieden, die Entwicklung zu unterstützen mit 1 Milliarde. Darüber hinaus die Vorteile über Steuerbefreiung zu suchen und auch andere, sagen wir mal, non-monetäre Vorteile zu definieren, die da sein könnten, wenn ich morgens in die Stadt fahre, Busspuren zu benutzen.
Ihnen auch alles, was da, oder würden Sie sich gerne
noch
mehr
wünschen? Ich sage jetzt mal, wir haben uns eigentlich entschieden, okay, wir warten jetzt mal die ersten 1-2 Jahre ab, ob unser ambitioniertes Ziel, 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020 auf die Straße zu bekommen, auch erreichen.
Sind Sie zuversichtlich?
Wenn das nicht reicht, wurde auch gesagt, Deutschland soll zu einem Leitmarkt letztendlich entwickelt werden. Und wenn wir sehen, dass das nicht erreicht wird, werden wir sicherlich gegensteuern, um dieses Ziel zu erreichen.
Halten Sie das Ziel für erreichbar?
Ich denke, die Elektromobilität wird einen richtig großen Schub bekommen. Und ich denke, das ist realistisch.
Es gibt Mitbewerber, die natürlich auch nicht schlafen.
Ja, genau.
Die auch Elektrofahrzeuge auf den Markt werfen werden. Sie haben jetzt angepeilt, 6.000, 8.000, vielleicht 10.000 im nächsten Jahr zu verkaufen. Davon kann man aber den Konzern nicht überleben lassen. Das ist eine Marke, die Sie da momentan platzieren, die relativ wenig Gewinn einfährt. Denn der Preis, der relativ hoch jetzt schon ist, ist wahrscheinlich noch gar nicht hoch genug, um das Auto mit Gewinn zu verkaufen.
Ja, wir haben vor, dass wir im nächsten Jahr 10.000 bis 12.000 Einheiten verkaufen. Und es dürfen auch durchaus mehr werden.
Das wundert mich nicht.
Aber es ist kein Auto, das mit dem der Konzern momentan Gewinn einfährt.
Wir arbeiten kräftig daran. Ich denke, wir werden im nächsten Jahr bereits den Break-Even erreicht haben. Das ist aber mit jeder neuen Technologie so. Sie müssen erstmal Stückzahlen hinterbringen, dann machen sie auch Gewinn. Und das ist aber nicht der primäre Grund. Ich habe das versucht, eingangs zu sagen. Der primäre Grund ist wirklich, diese Trendwende zu schaffen, um die Verbrennungsmotoren letztendlich zu reduzieren und damit den Schub auf Elektrofahrzeuge, auf Elektromobilität zu bekommen. Und sie müssen irgendwann mal starten. Das war wie vor 100 Jahren die Pferdekutsche abgelöst worden ist oder etwas mehr wie 100 Jahren durch den Verbrennungsmotor. Das war nichts anderes.
Sie haben aber auch gesagt, der Ampera ist natürlich auch ein Image, soll das Image aufpolieren von Opel, um das es ja nicht so gut steht. Es gab im vergangenen Jahr eine Studie des Centers for Automotive von der Fachhochschule Bergisch Gladbach. Mhm. Da ist es gerade unter jungen Autokäufern, gilt Opel als langweilig. Glauben Sie, dass der Ampera, das eine Ampera alleine da eine Trendwende mit sich bringt?
Wenn Sie sich unser Design angucken, wir wissen von unserer Kundschaft, dass das Design sehr, sehr fortschrittlich gilt und dass unsere Fahrzeugkonzepte, die wir jetzt an den Markt gebracht haben, technologisch auf dem neuesten Stand sind.
Dann müsste das Image aber besser sein.
Ist es auch und das Image ist deutlich besser geworden seitdem. Ich sage Ihnen, wir messen das hier kontinuierlich und das Image ist im letzten halben Jahr schon deutlich besser geworden. Im Übrigen ist das Image in den europäischen Ländern durchaus unterschiedlich. Wenn Sie jetzt zu unserem Image mal befragt würden in Russland. Wir haben das höchste Image, wir haben eine Premium-Image in Russland und gelten als German Engineering. In China das Gleiche.
German Engineering ist ja so ein Image, mit dem Sie Opel nach vorne bringen wollen. Der Ampera wird aber in den USA gebaut, produziert. Passt das zusammen?
Ja, absolut, denn das Fahrzeug wurde gemeinsam entwickelt. Wir haben Mainz-Kastell mit 250 Ingenieuren hier, die an den alternativen Antrieben maßgeblich mitgewirkt haben und maßgeblich an der Batterieentwicklung hier mitgearbeitet haben. Das heißt, das ist ein Gemeinschaftsprodukt zwischen dem Engineering Center in Worren und hier in Rüsselsheim bei Mainz-Kastell.
Nichtsdestotrotz kämpft Opel hier in Deutschland, in Europa immer noch so ein bisschen mit dem Manko. Wir sind das Anhängsel in Amerika. Wird sich da in absehbarer Zeit vielleicht auch mit so einem Auto wie dem Ampera etwas dran ändern?
Ja, ich denke, wir haben natürlich auch mit der AG, wir sind ja jetzt ja auch Adam Opel AG seit dem 01.01. eine Selbstständigkeit erreicht. Und das bedeutet natürlich, also wir müssen uns auch selbst wirtschaftlich abnabeln und das werden wir tun. Wir haben ja auch ganz klare wirtschaftliche Ziele in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr wirklich in die Gewinnzone zu kommen. Und ich glaube, dass das Portfolio, was wir haben, die Produkte, die wir haben und die wir jetzt auch auf der IAA ausstellen werden, das auch unter Beweis stellen werden. Und so denken wir, dass wir den Marktanteil hochfahren können, als auch die Gewinne wieder einfahren können, als auch das Image der Marke deutlich verbessern werden.
Haben Sie Angst vor einer Rezession, vor der ja viele Experten warten und die natürlich den Automobilmarkt insgesamt hart treffen könnte?
Ja, wir müssen natürlich uns auf beide Szenarien vorbereiten. Wir haben natürlich ein Businessplan für nächstes Jahr, der auch etwas ein mehr konservatives Industrievolumen berücksichtigt. Das ist richtig. Aber man darf sich jetzt auch nicht verrückt machen lassen. Man muss das ganz eindeutig sehen, dass wir nach wie vor einen sehr soliden Forecast haben nächstes Jahr.
Und also der Vorausschau.
Eine gute Vorausschau, wie viele Fahrzeuge wir im nächsten Jahr verkaufen können und auch, was die Industrie letztendlich produzieren wird. Also von der Seite her sind wir nach wie vor noch zufrieden.
Der Ampera ist das erste Elektroauto auf dem deutschen Markt. Da wäre es doch fast ein logisches Ziel, wenn man sagt, wir wollen gerade auch bei der Entwicklung hin zu mehr Elektromobilität künftig der Marktführer in Deutschland sein.
Das ist richtig. Wir haben natürlich die Ambitionen, mehrere Fahrzeuge noch auf den Markt zu bringen und damit eine deutliche Führerschaft auch letztendlich zu behalten. Ich glaube, dass wir auf einem guten Wege sind. Wir haben ja eine klare Strategie, die da heißt, wir bringen den Ampera, der kommt jetzt raus. Wir werden ein Elektrofahrzeug nachschieben und wir arbeiten kräftig an Wasserstoffautos, dass wir das Wasserstoffauto wirklich als das richtige Fahrzeugkonzept sehen in der Zukunft, um CO2-frei zu fahren, um die Emissionen wirklich um die Null-Emissionen zu erreichen.
Karl-Friedrich Stracke, wir haben jetzt viel über Elektroautos gesprochen und Sie haben uns schon erzählt, dass Sie gerne schnell fahren, dass das Auto auch für Sie schon einen besonderen Status hat. Können Sie sich vorstellen, dass ein Elektroauto mal einen ähnlichen Kultstatus bekommen kann wie Ihre schwere Harley zu Hause?
Ja, das glaube ich schon. Ich meine, es gibt ja jetzt schon Rennen mit Elektroautos, ne? Und wir müssen nur das richtige Geräusch erzeugen dabei.
Wie lange wird es dauern, bis der erste Formel-1-Fahrer mit einem Elektrowagen gewinnt? Wird es Sebastian Vettel noch schaffen?
Es gibt ja jetzt schon Hybrid-Formel-1-Fahrzeuge, ne? Das Kehrsystem ist ja nichts anderes. Also insofern gibt es sehr wohl die Möglichkeit, mit stärkeren Hybrid-Fahrzeugen, Motoren, den Antrieb zu erreichen.
Sagt der Vorstandsvorsitzende der Adam Opel AG, Karl Friedrich Stracke, bei HR Info im Gespräch mit Matthias Dächer und Oliver Günther.